DRIW. Das Rauschen im Walde. Der Podcast des TTC Zugbrücke Grenzau. Eine neue Folge, das Rauschen im Walde. Und heute ist jemand zu Gast, der noch gar nicht in Grenzau aktiv ist, aber mit den Gedanken schon richtig viel vor Ort ist. Slobodan Grujic. Hallo Bobo, grüße dich.
Ja, hallo Tom.
Schön, dass du dir Zeit nimmst. Du bist unser neuer Trainer ab Sommer, bist aber schon mittendrin im Geschäft. Darüber sprechen wir gleich mit dir. Am Anfang eine kleine Kennenlernrunde. Ich stelle dir eine Frage. Du hast zwei Auswahlmöglichkeiten, damit wir so ein bisschen was noch über dich erfahren. Viele wissen sehr viel schon über dich. Vielleicht erfahren wir noch was Neues. Bobo, fangen an. Erste Frage. Fernsehen oder Netflix? Was machst du lieber?
Netflix.
Lieblingsserie? Hast du eine?
Was habe ich jetzt letztens? Habe ich Vikings geguckt.
Sehr gute Serie. Ja. Sehr guter Geschmack. Zum Frühstück eher Marmelade oder eher Wurst?
Wurst.
Wurst tatsächlich. Salami, ja. Fleischwurst, Leberwurst?
Salami.
Salami, auch eine gute Wahl. Gehst du lieber wandern oder lieber Radfahren?
Wandern.
Dafür ist in Grenzau jede Menge Platz, das weißt du ja schon, gell?
Also ja, da das habe ich schon mitbekommen.
Hast du da die ideale Location für dich? Joko oder Klaas? Ich wusste, dass du so schauen würdest und habe eine Alternativfrage für dich. Thomas Gottschalk oder Günther Jauch, wer hat dir besser gefallen?
Also beide waren gut, aber beide habe ich sehr gerne geschaut. Ja. Der Thomas Gottschalk und Wetten, dass, also das war so irgendwie meine Lieblingssendung.
Das war Kult.
Ja, das war Kult.
Bei den jungen Leuten heute eher Joko und Klaas, die ja sehr viel auf ProSieben machen mit ihren verrückten Serien.
Ich habe schon mitbekommen, also ich kenne so von Namen, aber ich weiß nicht so genau, habe ich nie gesehen.
Wir sind einfach die Generation Gottschalk, da bin ich absolut bei dir. Richtig. Einfach ein wunderbarer Typ. Vor dem Spiel, hast du ein festes Ritual, auch als Trainer, oder hast du keinen Aberglauben?
Nein, jetzt als Trainer nicht, also als Spieler. Also ich kann mich fast noch gar nicht erinnern, aber da gab es immer so manche Rituale vielleicht, ein bisschen, wie man sich gut vor dem Spiel vorbereitet. Also jeder Spieler, glaube ich, hat irgendwas, manche mehr, manche weniger. Ich hatte was, aber jetzt als Trainer oder so nicht, also ich habe keine besonderen Rituale.
Mhm. Tageszeitung lesen oder lieber online lesen? Was bist du für ein Typ? Liest du gerne Zeitungen, Zeitschriften oder schaust du lieber online nach?
Okay, das ist jetzt eine Zeit, wo ich auch so mehr online das mache. Also das ist jetzt viel einfacher, als jetzt irgendwo Zeitung zu holen und zu lesen. Also ich gehe kurz im Internet rein und dann schaue ich mal also die Nachrichten.
Also ich würde jetzt so Spiegel.de oder Spiegel Online und sowas gucken. Gibt es auch Seiten aus deiner Heimat, auf die du dann schaust, um zu gucken, was ist zu Hause los?
Ja, ehrlich gesagt, also ich schaue schon mehr, also diese serbische Zeitungen, also was da passiert und auch in Welt, was in Welt passiert, aber ich lese ein bisschen Serbisch dann, also mehr. Natürlich auch also Deutsch, aber mehr Serbisch. Mhm. Erstmal gehe ich auf serbische Seiten, schaue ich mal.
Ganz schwierige Frage jetzt. Bayern München oder Borussia Dortmund?
Puh, also ich bin kein Fan also jetzt von irgendeinem Verein hier, aber wenn ich schon aussuchen muss, also dann sage ich von die zwei, also Dortmund.
Und zu Hause in der Heimat?
Das war also aus meiner Stadt, aus Novi Sad, Vojvodina Novi Sad. Das war damals auch immer so irgendwie nach Rote Stern und Partizan Belgrad, also die sind dann natürlich also die größten Vereine jetzt in Serbien, aber das war drittbeste Verein, aber ich bin immer so heimatgebunden und natürlich war das Vojvodina Novi Sad.
Tischtennis oder Ballett? Eine Frage, die du vielleicht in deiner Jugend stellen musstest. Wie würdest du dich heute entscheiden? Immer noch für Tischtennis?
Immer noch für Tischtennis, aber ganz interessante Frage, weil meine Mama war Ballerina.
Genau.
Ja, und ich war tatsächlich also auch so ein paar Mal auch, also habe ich die auch dann live gesehen, also war ich dabei. Ja. Aber natürlich auch mein Onkel ist auch ein Ballettspieler, der ist auch hier in Deutschland, der ist auch so nach Deutschland gekommen tatsächlich. Ja, so, und okay, jetzt ist er schon in Rente, in Hannover, Open, also hat er lange da gespielt. Ja, und tatsächlich also habe ich auch was mit Ballett zu tun.
Hast du es mal probiert?
Nein.
Das hast du nicht, ne? Nein. Da war dann dein Papa als professioneller Tischtennisspieler noch ein bisschen prägender für den Sport, ne? Oder es ist auch mehr ein Jungssport dann eigentlich, oder?
Richtig, ja, aber mein Papa war generell so ein Sportler, der auch so, ich glaube, der kann kein Spiel von Vojvodina damals verpasst, also Fußball, ja, der hat auch Fußball gespielt damals. Natürlich war er auch guter Tischtennisspieler, danach Trainer. Aber er hat nie Druck mit mir gemacht, dass ich das auch spielen muss. Also ich habe auch mit Fußball angefangen und komischerweise, also ich bin vom Baum runtergefallen, Arm gebrochen und dann mit Tischtennis angefangen, also mit dem rechten Arm und mit gebrochenem Arm.
Okay, das ist natürlich auch ein interessanter Weg. Wein oder Bier, was trinkst du lieber? Oder kategorisch gar kein Alkohol?
Ich trinke Wein lieber.
Wein.
Auch nicht so viel, aber wenn ich schon was trinke, dann ein Glas Wein.
Mhm. Bist gerade hier hingekommen nach Montabaur, gleich geht's für dich weiter nach Grenzau. Auf der Autobahn bist du eher ein Mensch, der gemütlich auf dem Mittelstreifen fährt oder der gemütlich ganz links fährt? Was bist du eher für ein Typ?
So gemütlich, ja.
Gemütlich, ja.
Und teilweise also haben die Spieler mit mir die Scherze gemacht, dass ich zu langsam fahre und so. Ich habe immer dann gesagt, Jungs, besser sicher, so, wir kommen sicher an. Genau. Aber ich bin schon ein gemütlicher Fahrer, also ich fahre nicht schnell.
Letzte Frage, bei der du dich entscheiden musst, und das ist jetzt wirklich die allerschwierigste. Alexander Karakasewitsch oder Novak Djokovic?
Ja, also jetzt okay, ist die Frage, also was, also als Sportler natürlich, also das ist der Novak Djokovic, der auch heute gerade zum 9. Mal, glaube ich, so Australian Open gewonnen hat. Genau. Also wirklich eine unglaubliche Sportler, ja, und Vorbild für alle, auch in Serbien wie weltweit, glaube ich. Ja, und Alexander Karakasewicz, das ist eine schon emotionelle Frage für mich natürlich. Ich habe so lange mit Kara Doppel gespielt und ich war mit ihm, also wir waren auch natürlich Zimmerkameraden, also Jahre lang. Und natürlich, also da kann ich mich also jetzt irgendwie so privat für Kara entscheide ich mich, aber natürlich sportlich ist er Novak Djokovic, der genau. Größte auch in Serbien, glaube ich.
Aber Kara ist auch eine Hausmarke, ne? Oder? Da haben wir auch in dieser Saison schon so oft drüber gesprochen. Ich meine, spielt jetzt gerade seine letzte Saison natürlich dann in Grenzau, aber als Mensch und als Typ, da muss man einfach, finde ich, hinter die Fassade gucken. Man darf nicht immer nach dem urteilen, was man sieht, glaube ich, ne? Das ist bei ihm ganz wichtig.
Natürlich, also man muss Kara richtig kennen, ja, und dann kann man ihn gut beurteilen. Also ich finde Kara sehr, 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 sehr gut, sehr sympathisch. Ja, ich habe mit ihm ganz lange gespielt. Ein toller Spieler, also sehr talentiert natürlich. Also seine Spielweise, wie er das macht, also das habt ihr auch hier erlebt. Ich glaube, ihr hattet auch viel Spaß mit Kara, auch also am Tisch und außerhalb auch.
Genau. Novi Sad, da bist du geboren. Was hast du für Erinnerungen an deine Kindheit? Wie war das damals, im ehemaligen Jugoslawien aufzuwachsen?
Das war sehr schön. Also die Erinnerungen sind sehr schön. Ich hatte eine schöne Kindheit, also ruhig. Jugoslawien war ein schönes Land. Also, und dann, als ich mit Tischtennis angefangen habe, ich war mit Nationalmannschaft überall, dann in Slowenien, Kroatien, habe ich Lehrgänge gehabt im Winter, so immer so in Slowenien, war wirklich toll, im Sommer in Kroatien, Meer. Also wirklich, wirklich ein tolles Land und es ist wirklich schade. Ich bin immer noch Jugoslawien, muss ich sagen. Natürlich, jetzt bin ich derselbe und so, aber ich bin schon jugo-nostalgisch, sage ich jetzt mal. Das war für mich, okay, ich war auch viel jünger. Meine Eltern haben noch damals gelebt. Und das war für mich einfach also die schönste Zeit. Und wie gesagt, ich bin immer noch Jugoslawe, also tief, tief drin in meinem Herz.
Wie schlimm und wie schwierig war die Zeit des Krieges? Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man in der westlichen Welt aufwächst, wie man so eine schwierige Phase dann auch erlebt. Weil du sagst es, im Herzen bist du immer noch Jugoslawe. Furchtbar traurig, was dann irgendwann passiert ist.
Ja, das war schwer zu begreifen. Wirklich. Ich war bis... Als es angefangen hat, ich war noch in Jugoslawien. Ich war bis 97 in Jugoslawien und da war Krieg schon in Kroatien, in Bosnien und so weiter. Und das war auch für uns schwer zu verstehen, einfach wie das passieren konnte. Aber war ganz schwer für alle natürlich, das hat man gemerkt. Und generell war eine schwere Zeit. Ja, und dann bin ich 97 einfach als Spieler nach Deutschland gekommen. Ich habe in Gönnen gespielt, damals mit Timo Boll. Der Roskow war noch nicht da, war Danny Heister, war Xu Zhengkai, ein Chinese. Ja, und dann war, also da hat mein neues Leben angefangen. Ich habe meine Frau geheiratet, 97, und dann sind wir zusammen hier gekommen und dann einfach, also sind wir bis jetzt hier geblieben, aber natürlich, also stark gebunden auch an jetzt Serbien, damals Jugoslawien noch. Ja, und das bleibt immer ein Teil von uns natürlich, ja, obwohl unsere Kinder sind hier geboren. Mhm. Also Nikola 2000, dann Alexander 2002. Ja, und natürlich, das ist unsere zweite Heimat jetzt mittlerweile. Und wir fühlen uns natürlich gut hier, aber gehen sehr, sehr gerne wieder nach Serbien zurück.
Ihr seid regelmäßig dann in deiner alten Heimat? Ihr schaut regelmäßig mal vorbei, besucht Freunde?
Ja, wir haben noch ein bisschen Familie, wie gesagt. Meine Eltern leben nicht mehr, aber ich habe noch Schwester in Novi Sad. Meine Frau hat noch Mama, also Mama lebt, meine Schwiegermutter. Und ihre Schwester ist auch noch dort. Ja, also wir gehen sehr gerne, und viele Freunde natürlich aus Kindheit, also das sind natürlich diese beste Freundschaften, also noch von früher natürlich, und wir sind immer sehr gerne dort. Wir sind immer, also mindestens einmal bis zweimal pro Jahr sind wir immer noch in Serbien.
Wie geht's den Menschen heute in deiner Heimat? Das nochmal die letzte Nicht-Tischtennis-Frage. Also wie geht's den Menschen in deiner ehemaligen Heimat heute?
Ah ja, nicht so einfach. Also wir hatten lange Zeit eine große Krise, angefangen mit dem Krieg damals und so. Und es war wirklich schwer, also für viele Leute natürlich, auch Wirtschaft natürlich, also war nicht mehr so gut. Das haben wir also überall hat man das gespürt, auch im Sport danach bei uns. Ja. Leuten geht schwer, also nicht so einfach. Obwohl, also da gibt's jetzt also viele ärmere Leute natürlich. Früher war diese Mittelschicht war viel viel größer natürlich. Jetzt gibt es natürlich auch reiche Leute wie jetzt überall, aber gibt's auch ein paar ärmere Leute. Aber die Leute sind mittlerweile dran gewöhnt, so mit wenig zu leben. Das ist auch gut mal zu sehen oder zu erleben, also dass man auch mit wenig leben kann. Und das haben die Leute dann einfach so gelernt. Aber es geht ein bisschen nach vorne jetzt. Also ich habe Gefühl, also es tut sich was. Man will auch in Richtung EU gehen. Wir wollen das auch. So Serbien will das auch natürlich. Und es geht langsam vorwärts. Ja, ich hoffe immer wieder, also, dass es besser wird. Und es wird langsam besser. Ich hoffe, dass irgendwann also, dass das auch so für mehrere Leute viel einfacher wird.
Das hoffen wir ganz, ganz sicher natürlich auch. Bobo, sprechen wir über dich als Tischtennisspieler. Reden wir über die Phase in Deutschland. Du kommst nach Gönnern, du gewinnst unter anderem dort die Champions League. Gab es in dieser aktiven Phase irgendwann mal Momente, wo du gesagt hast, ich hätte eine andere Entscheidung treffen müssen als Spieler? Oder hast du das Gefühl, du bist genau deinen Weg und den richtigen Weg gegangen?
Nee, das war alles richtig. Also, dass diese Wege so nach Deutschland, das hätte vielleicht nur früher passieren können bei mir. Ich kam, als ich 24 war, und das war die richtige Entscheidung. Ich kam in einen richtigen Verein. Der Gönner war ein super Verein mit einem tollen Trainer, Helmut Hampel damals, der viel Energie hatte, was zu schaffen. Und er hat wirklich uns alle besser gemacht. Und auch als Mannschaft haben wir wirklich viel mehr geschafft, als gedacht, als jeder gedacht hat. Also das war wirklich damals, aber vor allem dann auch also wegen Helmut und seine wirklich unglaubliche Willen und Glaube an uns alle. Also das kann ich mich noch erinnern. Also ich habe erstmal Bundesliga gespielt, und damals hat er gesagt, okay, wir hatten Chancen, Champions League Quali zu spielen. Also erstmal war damals so. Und dann seine erste Sprache an uns war so, hatte gesagt, Jungs, also mein Traum ist, einmal Champions League zu gewinnen. Doch habe ich gesagt, okay, jetzt. Okay. Also jetzt langsam. Ja. So. Aber da sieht man also, wenn man so erstmal die Träume hat und die Ziele, dann es kann auch wahr werden irgendwann. Ja. Aber der hat wirklich so uns viel, viel, viel Selbstvertrauen gegeben, viel Mut gegeben, stand immer hinter uns. Also das war wirklich, wir haben viel von ihm gelernt, alle, die durch seine Schule, sage ich jetzt mal, da gegangen sind. Ja. Und wir sind jetzt immer noch heutzutage in Kontakt und haben ein super Verhältnis. Und das zeigt wirklich, also, dass das alles richtig war. Und das war mein Weg einfach. Ich habe 10 Jahre Bundesliga gespielt. Tolle Zeit für mich und viele Erfolge mit der Mannschaft. Also von diesen 10 Jahren habe ich 2 Jahre in Plüderhausen gespielt.
Genau.
Und 8 Jahre in Gönnern. Ja, also das war ein Ausflug in Plüderhausen. Auch sehr, sehr nett. Auch ein super Verein. Also mit sehr netten Leuten. Hat auch viel Spaß gemacht. Und danach letzte 3 Jahre, 2007 bis 2010, das waren meine 3 letzte Profi-Jahre, habe ich in Istanbul, Fenerbahce, gespielt. Auch sehr interessant, was anderes.
Spannender Wechsel, ne? Aus der Bundesliga in die Türkei.
Richtig,
das hätte ich auf jeden Fall auch gefragt. Also was hat dich damals bewegt? Das war einfach nochmal was Neues machen auch?
Ja, okay, ich war irgendwie, okay, der Timo ging nach Düsseldorf und dann die Sponsoren sind ausgestiegen und irgendwann war es klar, dass es auch kein Geld mehr gibt, auch für Roskow und für mich. Ja. Und ich habe aber weitergespielt mit einer jüngeren Mannschaft. Das war gut in diesem Moment und wir mussten dann einfach neue Vereine suchen. Und wir hatten trotzdem, also die Trainingsgruppe war immer noch dort, wir durften dort mittrainieren, das war gut für uns. Und der Rossi ging, glaube ich, nach Jülich. Und ich hatte ein Angebot. Also ich habe damals überlegt, zwischen Frankreich hatte ich ein gutes Angebot, und Fenerbahce. Und da war in Fenerbahce war ein serbischer Trainer. Den kannte ich von früher auch. Und der hat mich auch irgendwie überzeugt, dass ich dort spiele. Ich dürfte weiter in Deutschland leben, dort trainieren, mit meiner Familie sein auch und dort nur zum Spiele fliegen. Und ich habe da die Turniere gespielt, das war gut. Also am Wochenende 4, 5 Spiele und das war für mich dann viel angenehmer als dienstags, jeden Dienstag in Frankreich zu spielen.
Ja, klar, natürlich, genau.
Und das war diese Entscheidung und das war auch, glaube ich, gute Entscheidung damals und das waren meine 3 letzten Jahre und wirklich war spannend, interessant, auch in Türkei. Ich habe auch was Neues dann gesehen, viele neue Leute kennengelernt und eine ganz neue Erfahrung.
Und ganz neue Kultur vor allen Dingen wahrscheinlich auch. Ne? Also es ist schon,
richtig,
schon nochmal was anderes. Ne?
Obwohl wir kennen ein bisschen also die Kultur, weil wir haben auch so viele türkische Worte also in unserer Sprache. So, weil damals natürlich, wir waren also Serbien, waren 500 Jahre unter osmanische Königreich oder...
Genau.
Ja, und das war, wir haben diese so gemischte Kultur ein bisschen und viele, viele Sachen, also haben wir dann, also Essen oder sowas, also viele Sachen, also haben wir, also sind ähnlich wie in Türkei. Aber trotzdem, also ich habe auch viel Neues dort gesehen und gelernt und war wirklich eine super, super interessante Zeit für mich.
Wir haben eben über Helmut Hampel gesprochen. Ganz kurz nochmal den Blick zurück. Der ist jetzt vor kurzem in Rente gegangen. Eigentlich unglaublich, dass dieser Mensch jetzt nicht mehr irgendwie aktiv im Tischtennis, also so richtig präsent ist, oder? Einer, der so viel geprägt hat. Bei ihm kann man sich das gar nicht vorstellen, dass er irgendwie, ich glaube, er macht schon noch Tischtennis-Projekte, aber ein Helmut Hampel in Rente klingt irgendwie so, warum?
Ja.
Also,
ja.
Mach doch einfach weiter.
Ja. Es ist schwer, also irgendwie auch so das zu begreifen, ja, also dass ich Helmut nicht mehr in der Halle jeden Tag steht, weil ich kenne ihn sehr gut, also wirklich, der hat immer 100% für Tischtennis gelebt. Das war einfach sein Leben. Ich glaube, der wird noch was machen, solange er das kann. Also der wird irgendwie immer irgendwo da stehen also, oder ein paar Projekte machen, ein paar Lehrgänge machen, das glaube ich schon. Der wird nie ganz weg.
Bobo, sprechen wir über deine Trainerkarriere. Du kommst 2013 nach Saarbrücken. Mit welcher Vision? Mit der Helmut Hampel-Vision, ich will irgendwann die Champions League gewinnen? Oder mit welchen Vorstellungen bist du damals nach Saarbrücken gegangen? Was war dein Plan?
Also ich war damals Trainer im Hessischen Verband. Also als Trainer habe ich angefangen 2009 als serbischer Nationaltrainer. Da war ich so 1,5 Jahre so am Anfang Spielertrainer, dann nur Trainer. Da habe ich langsam in Hessen, also beim Hessischen Verband, 4. Stelle bekommen, dann 3 vierte Stelle am Ende. Also war drei, vierte Stelle und da war ich noch, bei DTTB habe ich noch was gemacht. Mhm. Der Rossi hat mich damals dann gefragt, ob ich Lust und Zeit hätte. Dann habe ich gerne das gemacht. Bisschen so ein paar Turniere habe ich dann betreut, also für DTTB. Und 2013 kam dieses Angebot aus Saarbrücken. Das war für mich dann also reizend einfach. Also das war die Profimannschaft und die Vision, ja, oder die Ziele waren schon groß. Die wollten schon was erreichen, glaube ich, so gemeinsam. Also ich habe da gespürt schon also eine Energie und wirklich eine Perspektive für sowas. Und mich hat dann einfach, ich war dann gebunden also mit Hessischem Verband, mehr so mit jüngeren Spielern. Und das war anders, ja, als mit Profi zu arbeiten. Und ich selbst als Profispieler, natürlich, das war, weil ich ein Profispieler war, also für mich war das irgendwie viel, viel, viel einfacher, glaube ich, also mit Profis zu arbeiten. Ne? Ich glaube, das ist auch so bis heute immer noch so, das macht mir mehr Spaß. Natürlich mache ich auch gerne mit bisschen jüngeren Spieler, aber nicht so mit ganz kleinen von Anfang an.
Also, genau, ja. Sondern so mehr so die Entwicklungsarbeit, nicht so die ganze Aufbauarbeit, glaube ich.
Richtig,
ne?
Richtig.
Genau, Spieler weiterbringen.
Richtig. Ich glaube, da kann ich auch mehr geben. Also ich bin auch so bessere Trainer für sowas. Und dann, ich kam so nach Saarbrücken und wir kamen als Familie auch. Also, und da meine Kinder auch damals Tischtennis gespielt haben, da hatten sie Möglichkeit, auch so eine Sportschule zu besuchen und ein bisschen mehr Zeit fürs Training zu haben. Ja, und das war also meine Gedanke generell, also dass das für uns passt als Familie. Und wir haben dann also in Saarbrücken, waren wir 7,5 Jahre, waren also 7,5 schöne Jahre dort und jetzt geht's weiter.
Du bist am Ende mit Saarbrücken deutscher Meister geworden. Was war das für dich als Trainer? Wie hast du das für dich erlebt, gefühlt? Das muss ja ein Riesending gewesen sein, oder?
Ja, das war mein, sage ich jetzt mal so, als Trainer mein größtes Ziel, weil ich habe alles mit Mannschaft, entweder als Spieler oder als Trainer, schon gewonnen. Also Champions League mit Mannschaft und Deutsch Pokal auch mit Mannschaft. Und als Trainer ETTU-Pokal im ersten Jahr mit Saarbrücken. Mhm. Und was mir gefehlt hat, also was ich nie gewonnen habe bis letztes Jahr, war Deutsche Meisterschaft. Genau. Nie als Spieler. Ich hatte eine Supermannschaft und Champions League gewonnen, aber Deutsche Meisterschaft habe ich nie gewonnen. Und das war irgendwie mein größtes Ziel. Und das haben wir dann endlich, also letztes Jahr, geschafft. Wir waren oft knapp dran und es hat letztes Jahr geklappt und wir waren alle natürlich sehr, sehr froh und stolz darauf. Und ich kann sagen, ich hab jetzt alle Titel hier gewonnen. Ja. Aber natürlich bin ich noch hungrig. Ja. Also ich will noch mehr natürlich, wenn man das... Also es gibt kein Ende natürlich im Sport, wenn man das macht. Natürlich, du willst dann immer wieder diese Erfolge haben, willst du immer weitermachen, immer das Beste daraus ziehen. Ja. Und wenn es geht, Titel gewinnen. Also ich war auch so als Spieler, also es geht, wir spielen um das. Ja. Natürlich, man muss realistisch sein, wann was geht. Ja. Natürlich, aber irgendwie also Halbfinals zu verlieren oder Finals zu verlieren, das macht auch keinen Spaß, glaube ich, und dann will man schon immer Titel gewinnen.
Du gewinnst mit Saarbrücken den Titel, wirst Deutscher Meister, wirst später Trainer des Jahres in Deutschland. Was bedeutet diese Auszeichnung?
Auch sehr viel. Also, aber das ist jetzt eine Auszeichnung, die von anderen kommt, also einfach, also da, ja, und ich habe auch dann, man ist ganz stolz drauf, dass jemand das anerkannt hat, also irgendwie, also, und das ist, glaube ich, ganz normal, und das ist einfach eine Belohnung, also für diese ganze Leidenschaft und Energie, was ich investiert habe dort. Und wenn man das am Ende wirklich, das ist wie eine Krone an alles, also glaube ich, also was ich bis da gemacht habe. Und ja, ich bin sehr, sehr stolz drauf.
Du entscheidest dich nach 7,5 Jahren dazu, Saarbrücken zu verlassen. Ein Schritt, der dir sicherlich nicht leicht gefallen ist. Jetzt bist du Profi. fällt man dann erstmal in ein Loch? Ist da auch ein Stück weit die Sorge, wie geht es für mich eigentlich beruflich in der Zukunft weiter? Oder hast du für dich gesagt, ich habe dieses Selbstbewusstsein, ich habe die Qualität, ich weiß, ich werde auch wieder in meinem Job arbeiten können, aber ich mache jetzt diesen Schritt. Also war das eher von Angst geprägt? Also hattest du auch ein Stück weit Sorge? Was bringt denn die Zukunft?
Okay, das war nicht die perfekte Zeit natürlich jetzt. Also diese Corona-Zeit ist eine unsichere Zeit natürlich für alle. Ja. Aber ich bin von der anderen Seite also mit mir klar, also, dass es ist so im Leben und im Sport ist es so noch mehr, also, dass die Sachen können sich schnell drehen. Und einfach, wir sind auch, ich bin auch als Sportler, ich war schon immer bereit, was zu ändern, auch umziehen, also wenn es nötig ist, und immer neu anzufangen. Ja. Und deswegen, okay, natürlich habe ich schon Selbstvertrauen, also dass ich was immer finden kann. Natürlich, ich weiß, was ich kann. Also ich weiß, dass ich guter Trainer bin und dass ich irgendwie einen Job finden kann. Aber das war die Zeit, also ein bisschen unsichere Zeit, natürlich, weil natürlich habe ich mir ein bisschen schon Gedanken dann gemacht, ja, auch so mit der Familie. Das sind nicht einfache Entscheidungen, aber jetzt sind wir froh, also, dass wir am Ende in Grenzau sind und wir haben das Gefühl, dass wir uns als Familie hier wohlfühlen werden. Also das ist jetzt das Wichtigste und dass ich auch so meinen Job weitermachen kann und weiter gut machen kann. Ich sehe hier auch die Perspektive und Möglichkeiten, das weiterzuentwickeln. Und das ist wichtig, dass ich auch das Gefühl habe, dass die Leute, die jetzt da das alles mitmachen, also ganze Management, dass die das auch wollen. Ja? Und ich glaube, wenn wir alle da unser Maximum geben, dass wir was wirklich bewegen können.
Das ist natürlich die Frage, die man stellen muss, wenn ein Trainer vom deutschen Meister zu einem potenziellen aktuellen Abstiegskandidaten geht. Was bewegt ihn zu diesem Schritt? Ist dir im privaten Umfeld oder von Freunden aus der Tischtennisszene oft jetzt die Frage gestellt worden, Bobo, warum gerade Grenzau? Hast du diese Frage mal beantworten müssen?
Nee, also das war, also für mich war erstmal klar, also dass ich also von Saarbrücken weggehe. Also das war erstmal also klar. Ja, und danach habe ich erst angefangen irgendwie zu überlegen, ja, und mit verschiedenen Leuten zu sprechen, und wir haben uns Gedanken gemacht, ja, und dann kam ich in Gespräch mit Grenzau, und das war mir dann direkt sehr interessant natürlich, und am Ende bin ich sehr froh, dass das geklappt hat, weil ich habe jetzt schon erzählt, warum, ja, also, weil ich hier wirklich also große Potenzial sehe und auch so für ganze Familie so ein Ort, wo wir uns sicher wohlfühlen werden.
Also wenn wir es so machen wie in Saarbrücken in 7 Jahren deutscher Meister, sind wir, glaube ich, alle mit einverstanden. Aber ich glaube,
das ist ein sehr langer Weg. Aber das ist ein sehr langer Weg natürlich. Also jetzt Anfang ist immer schwer natürlich. Also, aber wir sind bereit, da alles zu machen und viel Energie reinzustecken. Und natürlich wollen wir irgendwann auch vielleicht ins Playoff. Ja, und dann, auch wenn es klappt mit dem Titel irgendwann, wäre natürlich sehr, sehr schön. Also meine Ziele sind immer groß natürlich. Also, aber ich bin auch dann sehr realistisch. Ich weiß, also, was geht erstmal, ja, aber wir müssen ein bisschen Geduld haben und nur so können wir was schaffen.
Du hast dich für Grenzau entschieden, als noch nicht feststand, erste oder zweite Bundesliga. Wie erleichtert bist du, dass es erste Bundesliga ist, dass Grenzau in der TTBL bleibt? Sicherlich sehr groß, oder? Die Erleichterung?
Ich war bereit, auch in zweite Liga zu betreuen. Das wäre für mich jetzt kein Problem, weil ich wusste, das ist ein langfristiges Projekt erstmal. Und dann wäre ein Jahr so. Hoffentlich nur ein Jahr. Ja. Also, das war der Plan.
Genau,
ja.
Aber so.
Kann man nicht planen, aber wir wollten dann direkt wieder aufsteigen, natürlich. Aber jetzt ist es umso besser jetzt, also, dass wir wissen, dass das nächstes Jahr erste Liga gesichert ist. Und natürlich, also das macht, glaube ich, allen Spielern ein bisschen mehr Spaß, vor allem, ja, und mir auch als Trainer. Ich glaube, das macht auch, auch für den Verein ist es viel besser, im Endeffekt, ja, weiter in erster Liga zu spielen.
Lass uns ganz kurz auf den Kader blicken, mit dem du in der kommenden Saison spielen wirst. Es sind ja einige Namen schon vermeldet worden. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu den einzelnen Jungs sagen. Wir fangen mal mit Nils Hohmeier an, der aus Bad Homburg kommt. Ein junger Spieler, Kategorie Talent, Kategorie muss sich sicherlich noch entwickeln.
Nils, ja, der ist schon lange im deutschen Kader. Also der war der war in der Nationalmannschaft, auch früher deutsche Nationalmannschaft. Sicher also immer noch junge Spieler, also und hat Entwicklungspotenzial sicher. Ich kenne ihn noch nicht so gut, also, aber ich habe gehört, auch so ganz, ganz nette Junge. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die ganze Mannschaft. Also ich glaube, dass er ganz gut an, in die Mannschaft passt. Und ja, das wird sicherlich auch so für uns so ein guter Typ.
Christian Pletea, auch schon weiter verpflichtet, der mit dir ja auch schon in Saarbrücken gearbeitet hat, oder du mit ihm, besser gesagt. Was erwartest du von ihm? Er muss, glaube ich, auch den nächsten Schritt machen, ist auf einem guten Weg?
Ja, schon. Also der Christian ist ein sehr, sehr talentierter Junge. Also, der kann schon sehr gut spielen. Ja. Also, der Christian hat es schon selbst erlebt. Ja. Also der hat auch seine Macken. Also der ist noch jung, sage ich jetzt mal ein bisschen positiv, so ein bisschen wild. Ja, so, aber wenn er das irgendwie hinbekommt, also dass er ein bisschen ruhiger im Kopf wird, dass er das ein bisschen auch im Training so bewusster macht, auch dass er an seine Schwäche arbeiten kann, schon im Training, dann kann er ein sehr, sehr guter Spieler werden. Also aber der ist wirklich sehr, sehr talentiert und hat sehr gefährliches Spiel. Der hat die Waffen, das ist wichtig, denn der kann gewinnen, das hat er auch gezeigt. Und ich traue ihm schon etwas zu.
Was dürfen wir von einem Namen erwarten, von dem viele noch nicht ganz wissen, wie sie ihn einschätzen können? Wu Jiaji, was kann er uns bringen? Was glaubst du?
Ja, er ist ein Chinese, der früher im chinesischen Kader war, als er noch jung war. Ganz große Hoffnung war er auch so ein bisschen mit diesem Spielsystem mit Wang Hao, also wieder ein bisschen junge Wang Hao, also Penholder. Spielt er, dann spielt er jetzt schon einige Jahre für Dominikanische Republik. Ich kenne ihn nicht so gut. Ja, ich habe ein paar Spiele schon gesehen, ich habe mit ein paar Leuten schon gesprochen. Ich weiß, dass er gut spielen kann. Der war auch so bei Pan-American-Spielen, also war er im Finale, hatte da sogar 3-2 geführt gegen Hugo Calderano, dann noch verloren. Das ging um Platz für Olympia, war nur ein Platz, gab es da bei Pan American Games. Ein sicher guter Spieler, aber er hatte eine schlechte Saison in Frankreich letztes Jahr. Deswegen ist es jetzt ihn schwer einzuschätzen. Ja. Aber irgendwie bin ich der Meinung, dass er uns helfen kann. Und der wird hier vor Ort sein, der wird hier trainieren. Und ich glaube, das ist jetzt auch ganz wichtig für den Verein und für die Trainingsgruppe.
Genau, vor allem auch, dass die ein Stück weit wieder wächst und aufgebaut wird, auch unter deiner Regie. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt in der Trainingsarbeit, oder?
Ja, richtig, das ist auch der Plan, dass wir eine Trainingsgruppe hier aufbauen. Und deswegen ist der Spieler Wu Jiaji ganz wichtig für uns und selbst auch also für die Mannschaft, für die erste Bundesliga. Ich glaube, dass er uns helfen kann.
Lass uns zum Abschluss noch mal kurz auf die nächste Saison blicken. Eine Frage, die Journalisten immer gerne stellen und Trainer nie gerne beantworten. Was dürfen wir für nächstes Jahr erwarten? Unfassbar schwierig, man kennt noch nicht die Kader der anderen Mannschaften, völlig klar. Aber mit welcher Grunderwartung gehst du in die neue Saison?
Ja, also das ist also für mich auch jetzt sehr sehr schwer zu schätzen, weil wir wissen nicht, also wie du gesagt hast, also wir wissen nicht, also Kader von anderen Mannschaften, das ist noch nicht Ende, also von allem. Meine Erwartungen und Hoffnungen sind natürlich also, dass wir die Klasse halten, also erstmal, also weil wir werden immer noch so eine junge Mannschaft haben und das wird nicht so einfach. Aber ich glaube, dass wir das schaffen können, weil auch so von Christian wie von Ioannis, wir hoffen, also da sind junge Spieler und wir hoffen, dass die besser werden können, dass sie nächstes Jahr noch besser spielen können. Das muss nicht sein natürlich, aber das ist unser Ziel und wir werden also daran arbeiten. Und wie gesagt, der Wujiaji sollte auch dann helfen, der ist dann der Älteste der Mannschaft. Ja. Wir werden sehen, ob er dann eine richtige Führungsperson ist, also das sollte er, also, weil er 25 Jahre alt ist und hat auch ein bisschen mehr Erfahrung als die anderen. Und natürlich, es wird ganz wichtig, dass wir einen guten Team-Spirit finden. Das ist immer sehr wichtig, weil dann können wir in entscheidenden Momenten unser Maximum geben und vielleicht noch ein paar Prozente mehr drauflegen.
Wir sind sehr gespannt auf das, was da alles noch so kommt. Jetzt bringen wir erstmal die aktuelle Saison hinter uns, aber dann geht der freudige Blick schon nach vorne. Bobo Grujić, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute ein allererstes Mal bei uns im Podcast warst. Ganz sicher nicht das letzte Mal. Wir wünschen dir ein schönes Frühjahr und freuen uns darauf, wenn es im Sommer losgeht. Danke dir.
Danke.
DRIW. Das Rauschen im Walde. Der Podcast des TTC Zugbrücke Grenzau.